Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen, der Podcast von Anna-Luise Fuchs und Laura Henke zum Thema Selbstvermarktung als Coach, Berater oder sonstige Persönlichkeitsunternehmerin. Wie wir euch in, boah Anna, war es die letzte Folge oder die vorletzte, egal, neulich versprochen haben, wollen wir in dieses...
Ist eine Weile her auf jeden Fall.
Es fühlt sich so an, unglaublich. Und wir nehmen einfach so viele Folgen die ganze Zeit auf und dann, egal, Fokus. Wie wir euch neulich versprochen haben, wollen wir nochmal tiefer einsteigen in dieses Thema Dienstleistungsmarketing im Unterschied zu Produktmarketing. Weil diverse Grundlagen haben wir ja so ein bisschen an so, ich sag mal, klassischen Produktmarketing-Beispielen besprochen. Aber wir verkaufen hier ja keine Schokoriegel und keine Turnschuhe. Irgendwie auch zwei Produkte, die witzig zusammengehen. Egal, auf jeden Fall. erst der Schokoriegel, dann der Turnschuh. Genau.
Das ja, oder auch die Jogginghose. Das schlecht benannteste Produkt aller Zeiten. Wer genau benutzt eine Jogginghose in Corona-Zeiten zum Joggen?
Ja, ich glaube sowieso 99,9% aller Jogginghosen, die je verkauft werden, werden nicht zum Joggen benutzt. Ja, aber wir wollen uns ja, wie gesagt, nicht mit Produktmarketing beschäftigen, sondern mit Dienstleistungsmarketing und wie, und eben dem, was sich daran einfach vom Produktmarketing unterscheidet. So, und da machen wir jetzt heute nochmal so einen richtigen Deep Dive da rein. Wie geht das? Wie funktioniert das? Worauf kommt es an? Ich würde sagen, Anna, du bist hier die Marketingfachfrau von uns beiden. Marketing-PR. Erzähl du mir als komplettem Dummy-Coach doch einfach mal, was muss ich tun, um ein Marketing für mich aufzustellen?
Genau. Also nur so für euch zur Einordnung, wo befinden wir uns gerade? Und zwar, ich habe das mal so ein bisschen aufgedröselt, wirklich ganz in einzelne Teile und runtergebrochen. Wie komme ich eigentlich zu einer Marketingstrategie? Wir werden das über ein paar Folgen aufsplitten und immer mal wieder irgendwie drüber reden, denn wir wollen hier keine Marketingvorlesungen halten. Also sonst könnt ihr euch dazu auch irgendwie an der Uni einschreiben und dann werdet ihr damit vollgedröhnt. Aber wir wollten nur so einzelne Aspekte rausgreifen und werden das irgendwie immer mal wieder tun. Für euch zur Einordnung, ich fange jetzt mal an mit dem ganz klassischen Thema, wie erstelle ich eine Marketingstrategie und wo sind da die Unterschiede und was ist vielleicht auch gleich im Dienstleistungsmarketing und im Produktmarketing. Klassischerweise hat eine Marketingstrategie 4 Phasen, also eine Analysephase, eine Planungsphase, eine Durchführungsphase und eine Kontrollphase. Heute soll es einfach mal nur um die Analysephase gehen. Alles andere würde, glaube ich, das Format unseres kleinen Podcasts hier ein bisschen sprengen. Deswegen nehmen wir uns die 4 Phasen mal einzeln vor.
Damit sei natürlich und, an der Stelle schon mal gesagt, dann ist das jetzt sozusagen Folge 1 von 4. Einer, wir können dann ja echt fast schon sagen, Serie.
Mindestens 4, ja.
Ja.
Ja? Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Miniserie cool. Zum Thema Marketingstrategie in mindestens 4 Folgen, denn ich glaube, gerade in der Durchführungsphase, da, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Baum, diese Marketingstrategie, also die Analysephase ist, glaube ich, noch relativ greifbar und die ist auch für relativ viele Produkte gleich. Also da kommen wir auch direkt zu einem Punkt, die ist im Dienstleistungsmarketing gar nicht großartig unterschiedlich zum Produktmarketing. Ich meine, klar, der Markt ist ein anderer und so, das ist logisch, aber die Grundgedanken sind ähnlich. Ich glaube, wenn wir dann in die Durchführungsphase kommen, dann wird es ein bisschen haariger und dann schaffen wir das wahrscheinlich auch gar nicht in einer Folge, weil es da so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Aber genau.
Genau, lass uns
also
dann.
Zunächst planen wir mal 4 Folgen in unserer Miniserie.
Genau, steigen wir erstmal ein in Schritt 1 von 4, die Analysephase. Wie geht das?
Genau, also ich würde sagen, in der Analysephase lässt sich relativ grob, also das ist jetzt auch wirklich sehr simpel, was ich hier sage. Es lässt sich relativ grob unterteilen in die Innen- und die Außensicht. Ich meine, ganz einfach formuliert, also die Innensicht sozusagen deine klassische Situationsanalyse und die Außensicht, das ist die sogenannte Marktumfeldanalyse.
Mhm.
Genau. würde ich jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also klassischerweise fängt man aus meiner Perspektive, ich würde immer dazu raten, dass man mit der Situationsanalyse anfängt, gerade als Coach. Das ist so ein bisschen die Nabelschau. Also da macht man sich dann Gedanken, was macht mich als Coach aus? Also habe ich zum Beispiel eine Krankheit erlebt oder bin selbst chronisch erkrankt und möchte mich in meinem Coaching jetzt darauf konzentrieren, anderen chronisch erkrankten Menschen dabei zu helfen, mit ihrer Krankheit oder ihrer Lebenssituation besser umzugehen? Oder habe ich irgendeine berufliche Situation? Ich bin zum Beispiel Coach von Führungskräften für Führungskräfte, was auch immer. Also was sind so private oder berufliche Erfahrungen und Situationen, die einen vielleicht als Coach besonders prägen und die man gerne weitergeben möchte. Das ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Positionierung. Über Positionierung haben wir ja schon oft gesprochen. Genau.
Da kommen dann im Grunde dann, diese ganzen genau. Themen ins Spiel. Dieses, was sind meine Stärken, meine Werte, meine Themen, was bringt mich in den Flow, was fixt mich an. So, diese...
Genau.
Ja.
Genau. Mhm. Da schaut man dann auch nach Alleinstellungsmerkmalen. Also habe ich zum Beispiel im Produktmarketing, würden wir sagen, beispielsweise der Herstellungsprozess. Der kann aber natürlich bei einer Dienstleistung auch was Besonderes sein. Also habe ich beispielsweise eine besondere Methodik oder biete ich eine besondere Art des Coachings in Form von Raum und Zeit. Also habe ich zum Beispiel ein Outdoor-Coaching, Wald-Coaching, Online-Coaching, wobei das, glaube ich, in den Zeiten gar nicht mehr jetzt wirklich besonders ist. Biete ich zum Beispiel Nachts-Coaching an. Also meine Arbeitszeiten sind vielleicht von 22 Uhr bis 3 Uhr morgens. Also so Nachteulen wie mir würde das ja total entgegenkommen, wenn ich irgendwie den Termin abends um 11 hätte. Weiß ich nicht, könnte man mal drüber nachdenken. Also vom Prinzip her alles, was dich als Coach ausmacht. Deine Arbeitsweise, deine Persönlichkeit, deine Alleinstellungsmerkmale, draußen, drinnen, online, offline, was auch immer. Mhm. Daraus setze ich dann zusammen deine komplette Positionierung. Da sind natürlich auch noch so Sachen wie Zielgruppe, meine Stärken, meine Werte etc. Das ist alles... sozusagen spielt alles rein in die Positionierung und bildet damit die Grundlage, die absolute basale Grundlage deiner Kommunikationsstrategie. Also alles, worüber wir so in den letzten Folgen gesprochen haben, Logo, Design, Texte, Kundenansprache. Wenn ich beispielsweise Führungskräfte anspreche, dann mache ich das vielleicht eher per in der Sie-Form auf meinen Website-Texten. Wenn ich auf einer sehr lockeren, wir gehen gemeinsam wandern, Outdoor-Ebene unterwegs bin oder spreche vielleicht eine bestimmte Gruppe in einem Hobbybereich an, dann bin ich vielleicht eher auf der Du-Form unterwegs. Also das sind alles so Sachen, die muss man sich überlegen, bevor man textlich oder grafisch irgendetwas entwickelt.
Okay, das heißt, ich gucke zunächst mal, bevor ich mir eine Marketingstrategie überlege, gucke ich erstmal, was bringe ich mit? Also als Persönlichkeit, aber eben auch, sag mal, methodisch, inhaltlich, wie auch immer. Welchen Use Case will ich bedienen und in welcher, ich sag mal, sozialen Sphäre ist dieser Use Case angesiedelt, im geschäftlichen oder im privaten Bereich? Und dann weiß ich schon mal, wie ist die Ansprache und welche weiteren Gestaltungsparameter beeinflusst das? Also spreche ich Männer an, Frauen, genau. Leute in einem bestimmten Alter, in bestimmten Lebensphasen oder Lagen. Okay, und dann, genau, okay, dann gucke ich, was bringe ich mit oder was kann ich, was will ich?
Ja, wobei ich auch da ehrlich gesagt empfehlen würde, gut, ich meine, klar, logischerweise, ich muss das empfehlen, weil das nun mal das ist, was wir tun. Aber ich würde es euch auch wirklich ans Herz legen, ob ihr jetzt zu uns kommt oder zu anderen Menschen. Sucht euch da irgendeinen professionellen Sparringspartner. Weil ich meine, klar, wir sind alle Coaches und wir sind alle relativ gut da drin, uns selbst zu reflektieren. Aber das Ganze dann zu sortieren und in eine stimmige Formulierung zu bringen, knackig wirklich in wenigen Sätzen zu formulieren, wofür man steht, dass das auch jemand anders verstehen kann und das dann auch noch umzuarbeiten in eine Bildsprache und in eine Grafik, das ist meiner Meinung nach ein Job für Profis und da würde ich Klar, man hat am Anfang nicht so viel Budget, aber ich würde immer dazu raten, dass man gerade bei der Positionierung.
Dass man sich spart. Im Grunde einen Sparring-Partner holt, der einem dann die richtigen Fragen stellt. Wenn ich sage, ja, ich will Outdoor-Coaching für junge Familien machen, weil ich da irgendwie Spaß dran habe, und der Coach sagt dann, warum sollten die Familien zu dir kommen? So, was ist deren Antrieb? Ja, scheiße, was ist eigentlich die Lage dieser potenziellen Klienten? Was bringt die zu mir? Sind die irgendwie auf eine bestimmte Weise gestresst? Haben die irgendwie eine Trennungslage? Ist das Kind hyperaktiv? Also was genau ist jetzt der Anlass? Und was ich vielleicht nicht mitbedacht habe, weil ich einfach denke, oh, ich habe so gern junge Leute um mich rum oder kann gut mit Kindern oder Familie ist für mich ein Thema. Und dann habe ich vielleicht vergessen, mich zu fragen, was ist der Use Case meiner Zielgruppe? Ja, okay. So.
Ja, und vielleicht bin ich auch einfach, selbst wenn ich das alles irgendwie schon weiß, bin ich wirklich in der Lage, das auf die Straße zu bringen, also das so zu formulieren, dass andere Menschen das verstehen, sich davon angesprochen fühlen, und im nächsten Schritt bin ich in der Lage, das in eine Bildsprache und in eine Grafik zu übersetzen, also transportiert mein Logo wirklich das, was ich sagen möchte. Das ist, würde ich schätzen, eine relativ komplexe Aufgabe, also klar, deswegen machen wir das ja. Und gerade da bei der Formulierung des Positionierungsstatements und so weiter würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen, weil da kann man halt meiner Meinung nach, wenn du da falsch abbiegst und du hast einfach eine Bildsprache, ein Logo, ein Positionierungsstatement, was aber gar nicht zu dem passt, was du sagen willst, dann erreichst du einfach die falschen Menschen.
Mhm. Okay, also angenommen, mein Ziel ist irgendwie jungen Familien dabei zu helfen, keine Ahnung, ne? Als junge Mutter ist man überfordert, schnell mal, und dann schimpft man mal mehr, als man wollte, und fühlt sich dann schlecht hinterher. Und ich will irgendwie dazu beitragen, dass alle Beteiligten achtsamer mit ihren Ressourcen und ihren Grenzen sind und so eine gesunde Form der Begegnung haben. Und dann tue ich aber meine grafische Kommunikation so gestalten, dass ich irgendwie bunt und spielerisch wirke. Und wundere mich, dass ich irgendwie Leute anziehe, die, weiß ich nicht, irgendwie actionmäßig drauf sind und aber gar nicht den Use Case haben, den ich adressieren wollte, sondern irgendwie Familien, die Abenteuerurlaub suchen oder sowas. Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade mal rum, aber ja okay.
Ja, aber ungefähr, ne? Also ich meine, das, klar, jetzt nicht genau so, wie du es beschrieben hast, aber ungefähr, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also du erreichst eben einfach, wenn du, ich glaube, so der klassische Fehler sind so Sachen wie Bewerbungsfotos auf die Webseite stellen, wenn du eigentlich irgendwie junge Familien erreichen willst und nahbar wirken willst, und dann hast du das Bild im schwarzen Blazer. Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Da gibt's einfach einiges zu beachten. Und ich glaube, so bei der Weiterführung der Kommunikation, also dann so der Ausführung, wenn man alles erstmal glatt hat und dann geht es nur noch um eine Newsletter-Versendung oder was auch immer, das sind so Dinge, die kriegt man relativ gut auch alleine hin. Aber so die Basisentwicklung, da würde ich sagen, das wäre am falschen Ende gespart. Aber gut, gucken wir erstmal weiter. Also nehmen wir mal an, du hast deine Positionierung jetzt klar und hast irgendwie für dich intern ein rundes Bild. Da kommt natürlich, wahrscheinlich stellen ganz viele jetzt die Frage, ja, aber Positionierung, oder zumindest die sich mit Marketing schon mal beschäftigt haben, werden wahrscheinlich sagen, naja, eine Positionierung ist ja auch abhängig vom Markt. Ja, klar, es gibt natürlich Positionierungsmatrix, sozusagen, dass du guckst, wo deine Konkurrenz unterwegs ist und wo es sozusagen noch ein Feld frei, was noch nicht besetzt ist. Das ist auch nicht doof. Ich bin zwar trotzdem immer der Meinung, die Positionierung muss von innen rauskommen, aber trotzdem können wir das Marktumfeld nicht ignorieren. Also du kannst natürlich nicht der 25. Outdoor-Alpen-Wandercoach in Garmisch-Partenkirchen sein. Das wird wahrscheinlich schwierig. Insofern musst du natürlich irgendwie das Marktumfeld auch beachten, und damit wären wir halt schon beim zweiten wichtigen Bereich der Analysephase, und das ist die sogenannte Marktumfeldanalyse.
Okay, das heißt, nachdem ich also innen alles abgecheckt habe, was da los ist, gucke ich, was ist außen um mich rum Was passiert?
Das ist jetzt nicht in der Literatur so festgeschrieben und es gibt garantiert auch den ein oder anderen Marketingprofessor, der mir den Kopf dafür abreißt. Ich würde persönlich immer sagen, guck erst innen und dann außen. Mhm. Als Coach. Speziell als Coach. Weil da eben einfach die Persönlichkeit, das Innere eine so große Rolle spielt.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich...
Wenn du ein Produkt entwickelst, ist es wahrscheinlich umgekehrt. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie nicht sagen, ich entwickle den 25. Diät-Schokoriegel und spreche Menschen in Berlin-Prenzlauer Berg an und am besten ist der auch noch Bio. Ach, da guckst du vielleicht erstmal, ob es den schon gibt.
Richtig.
Bevor du das Produkt entwickelst.
Okay, also.
Aber als Coach.
Das ist dann einer der zentralen Unterschiede, speziell als, ich sag mal, Coach, Trainer, Berater, als Persönlichkeitsunternehmerin, wo sich sozusagen die Priorisierung dessen, wo gucke ich in der Analysephase hin, vom Produktmarketing unterscheidet. Tendenziell.
Genau, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, aus meiner persönlichen Erfahrung im Bereich Dienstleistungsmarketing, gerade für Coaches und Beraterinnen, Persönlichkeitsunternehmerinnen, alles, wo das Innere eine sehr zentrale Rolle in der Gestaltung der Marke spielt, würde ich sagen, fängst du mit dem Inneren auch an, weil es einfach das Wichtigste ist. Aber wenn du das einmal klar hast, wie gesagt, kommst du zum Thema Marktumfeld und dann kommt... Das finde ich eine sehr, sehr spannende Phase, gerade für Coaches, weil, wer ist überhaupt mein Marktumfeld? Also jeder Coach und jeder potenzielle Coaching-Kunde in Deutschland ist ja prinzipiell erstmal dein Marktumfeld. Wäre aber meiner Meinung nach ein bisschen zu groß gedacht. Also wenn du irgendwo Anwalt bist für Strafrecht in Nordrhein-Westfalen in der Pampa, dann ist ja der Scheidungsanwalt in Berlin-Marzahn auch nicht dein Konkurrent.
Nee.
Weil der auch Anwalt ist.
Eben.
Also musst du dein Marktumfeld ja irgendwie abgrenzen. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Fehler ist, den viele Coaches am Anfang machen. Also da habe ich keine repräsentative Statistik zu. Das quatsche ich hier jetzt einfach mal so rein. Wobei, eine repräsentative Statistik dazu zu machen, wäre eigentlich mal ganz spannend. Sollten wir uns überlegen. Aber so vom Bauchgefühl her würde ich sagen, wo viele Coaches falsch abbiegen, oder was heißt falsch abbiegen, aber vielleicht einfach nicht genug Zeit rein investieren und deswegen nicht den Erfolg haben, den sie haben könnten, ist, dass sie ihr Marktumfeld nicht genug abgrenzen. Dass sie halt einfach sagen, ich bin jetzt Coach in Deutschland. Und damit hast du natürlich auf der einen Seite ein riesen Umfeld. Also du hast ein riesen Marktpotenzial, weil jeder potenzielle Coaching-Kunde in Deutschland dein Kunde sein könnte. Auf der anderen Seite bist du dann auch einfach für nichts der Experte. Also das macht ja nicht so richtig viel Sinn. So, was sind also die Faktoren, womit man sein Marktumfeld abgrenzen könnte? Logisch, erster Schritt, Geografie. Wenn ich Offline-Coachings, physische Face-to-Face-Coachings anbiete, dann ist natürlich, bist du geografisch ja schon prinzipiell erstmal eingeschränkt. Dann bist du beschränkt auf deine Stadt, deine Region oder von mir aus dein Bundesland. Ausnahmen bilden vielleicht die großen Spitzen des Coachings. Nenne jetzt mal keine Namen, aber mit Sicherheit gibt es irgendwie die 2, 3, 4, 5 Coaches in Deutschland, die vielleicht irgendwo in Berlin, München oder wo auch immer sitzen und die aber solche Experten oder Expertinnen für ein bestimmtes Thema sind, dass sie auch von Menschen gebucht werden, die vielleicht am anderen Ende des Landes sitzen und die dann irgendwie bereit sind, die Reisekosten von A nach B zu zahlen. Aber ich würde sagen, das ist die Ausnahme. Insofern eher für unsere Zuhörer oder auch für die Menschen, denen wir mit diesem Podcast helfen würden, würde ich sagen, geografisch ist erstmal eine klare Einschränkung. Ausnahmesituation online. Wenn du Online-Coachings machst, bist du natürlich geografisch nicht beschränkt, sondern nur auf den Raum, auf den Sprachraum sozusagen, in dem du dein Coaching anbietest. Da bist du aber anders wieder beschränkt, weil es natürlich auch eine Zielgruppe gibt, die sich mit Online nicht anfreunden können. Also da bist du auf eine einigermaßen technikaffine Zielgruppe beschränkt. Das hat sich in Corona-Zeiten sicherlich sehr erweitert, aber trotzdem sprichst du damit nicht mehr alle an, sondern also gerade die ältere Generation zum Beispiel weniger. Und du kannst natürlich auch nicht alle Themen in einem Online-Coaching machen. Also nehmen wir mal an, du bist Coach für Höhenangst, dann wird das relativ schwierig umzusetzen.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe irgendwelche 3D-Brillen oder irgendwie der Coachie steht alleine auf dem Berg.
Ja, aber das so Virtual ja Reality.
Nicht. Ja, also dann gehst du dann Full Technik irgendwie. Ja, ich sag mal so, das ist echt spannend. Da sind vielleicht interessante Geschäftsfelder zu entwickeln. Aber ja, ist ein Punkt. Also durch die Wahl des Mediums online kommst du in eine inhaltliche Abgrenzung, wo du einfach bestimmte soziale Gruppen ansprichst und andere nicht.
Klar.
Ja.
Genau, da wärst du dann irgendwie beim nächsten Punkt, und zwar, das ist die demografische Abgrenzung. Also ich glaube, wenn du ein Online-Coaching machst, dann hast du automatisch eine gewisse demografische Abgrenzung.
Wahrscheinlich, weil gewisse Altersgruppen sind dann mehr repräsentiert,
genau,
als andere und so.
Genau, du wirst jüngere Altersgruppen eher damit ansprechen als ältere Altersgruppen. Klar, es gibt auch andere demografische Faktoren. Also wenn du beispielsweise sagst, mein Ziel als Coach oder womit ich besondere Erfahrungen habe, weil ich vielleicht im vorherigen Leben in der Pflege tätig war oder was auch immer. Wenn du sagst, ich möchte speziell Coaching für Senioren machen oder für Angehörige von Pflegebedürftigen zum Beispiel, wäre ja ein ganz exzellentes Themenfeld, mit dem ich mich leider gar nicht auskenne. Spannend. Aber ich glaube, das wäre etwas sehr Sinnhaftes, was einem auch sehr viel geben würde. Insofern, also wenn du dich da irgendwo abgrenzt auf oder was ja total klassisch ist im Moment, auf ein bestimmtes Geschlecht. Es gibt unendlich viele Coaches, die nur Frauen ansprechen. Mhm. Bewusst nur Frauen
ansprechen. Oder nur, was
heißt weniger
nur
tatsächlich bewusst nur Männer.
Ja, ich weiß
weniger nicht. Weniger, ja. Habe ich das zumindest das Gefühl.
Ja, ist spannend. Also ich sehe auch immer mal so Auftritte von Coaches, die dann so extrem maskulin daherkommen, wo dann ganz klar ist, ja, die wollen so den Bankvorstand ansprechen, der natürlich, oder den Automobilvorstand, der natürlich männlich ist, ist ja klar. Und dann so Bilder von so, wenn einer so Manschettenknöpfe zumacht. Ich finde das ist immer so ein Sinnbild für so ein männliches Topos. Wenn man das auf Internetseiten sieht, ist so immer ganz klar, hier wird eine männliche, letztlich auch Oberschicht, irgendwie so eine Managerschicht angesprochen. Finde ich immer so ganz.
Das ist aber tatsächlich eine Wahrnehmungsfrage, weil ich zum Beispiel würde mich durchaus von einem Coach beraten lassen, der so ein Manschettenknopffoto auf seiner Webseite hat, also mich als Frau mit Führungserfahrung spricht das durchaus an.
Ah ja, spannend.
Und ich glaube, dass diese Coaches niemals auf ihrer Webseite sagen würden, wir beraten nur Männer. Oder zumindest nur sehr wenige.
Nee, genau.
Weil das wäre wieder verpönt.
Ja, richtig.
Wohingegen es total okay ist, auf seiner Webseite zu sagen,
ich coache nur
meine Zielgruppe sind ausschließlich Frauen.
Ja, ist witzig, ne? Wie das auch reinspielt. Beziehungsweise wie du diese Message eben auch in Bilder verpacken kannst, eben so verdeckt. Ja. Indem ich Bilder bewusst extrem feminin oder extrem maskulin. Also wenn ich mir vorstelle, so eine typische Frauenseite, wie sieht die denn aus? Weißer Hintergrund, davor diese pastellrosan, so Elemente in diesem Pastellrosa, wie das jetzt so in ist, davor.
Ja, oder generell pastellig.
Genau.
Ne? Also
und davor so eine Schrift, in die sehr geschwungen aussieht, in Schwarz oder so Goldelemente. Da hast du ja so die klassische, dieses Bohem-Hipster, was jetzt so in ist, dieses Roségold und so. Und sofort ist klar, die Seite hier richtet sich an Frauen. Das ist verrückt, ne? Also wie du
klar,
so visuelle.
Da musst du gar nicht mal sagen, ich bin Coach für Frauen.
Nee, genau. Das,
sondern. Ja. Da sortierst du die männliche Zielgruppe schon durch dein Design aus. Ja. Was allerdings tatsächlich, wenn du das bewusst machst, und da sind wir wieder bei dem Thema Positionierung, bitte bewusst in ein Design übertragen, das ist relativ schlau. Weil ich persönlich finde das deutlich ansprechender auf einer Webseite als Frau durch die Bildsprache und durch die Farben irgendwie abgeholt zu werden, als wenn da explizit steht, ich bin Coach für Frauen. Das würde mich schon wieder abstoßen.
Ja,
auch wenn ich eine Frau bin.
Spannend, ne? Die Explizitheit und Implizitheit von Botschaften und wie das wiederum bestimmte Oh, jetzt komme ich als Soziologin in Fahrt so ein bisschen, weil jetzt kommt an der Stelle wirklich Milieutheorie ins Spiel. Also wer Spaß hat, googelt mal Sinusmilieus. Dann sieht man so eine Grafik, ja, wo so Bubbles, die so übereinander liegen.
Ja, klar.
Und wo du im Grunde an du hast von oben nach unten hast du eine Schichteinordnung und dann von rechts nach links hast du so eine, Progressivitätsskala. Und dann hast du so in der Mitte sitzt halt die Mittelschicht und dann hast du halt die progressive Oberschicht und die progressive Unterschicht oder eben die traditionelle Oberschicht und Unterschicht. Und wie diese ganzen Milieus, also die traditionelle Oberschicht trägt irgendwie so Steppjacken aus dem Reiterbedarf, ja. Und die progressive Oberschicht.
Wachsjacken, möchte ich kurz einwerfen. Wachsjacken.
Ja, oder so, genau. Und reitet wahrscheinlich auch im besten Fall tatsächlich. Und die progressive Oberschicht zum Beispiel ist Gründer in einem Start-up, macht irgendwas mit Digital und Welt FDP. Ja, also so. So hast du dann irgendwo auch innerhalb der gut situierten Schicht hast du dann so verschiedene. Und dazwischen liegt halt so der, ich sag mal, klassische Aufstreber-BWLer, der irgendwo so seinen klassischen Controlling-Job hat und sich irgendwie noch in diesem klassischen, wie soll ich sagen, Kapitalismus angestellten Format hochgearbeitet hat, während der jungmoderne Performer in seinem Coworking Space schon wieder einen anderen Stil lebt. So, genau. Also finde ich als Soziologe, ich liebe dieses Modell, das ist super, das wird auch in der Marktforschung viel verwendet. Deswegen finde ich super spannend.
Hatten wir tatsächlich auch in der Marketing-Vorlesung ganz am Anfang. Also es wird immer mal wieder auch im Marketing durchgekaut.
Ja, genau, ist, glaube ich, in jedem Studien, weiß ich, wenn man irgendwas studiert in die Richtung, da taucht das wahrscheinlich unweigerlich auf. Ist aber insofern auch ganz cool, wenn ich da sitze, eben als Coach mit meiner Überlegung, wie stelle ich mich jetzt auf, wenn ich mir dieses Modell mal angucke, mir einfach mal überlege, in welchem Milieu ist denn meine Zielgruppe unterwegs. So, und dann gibt es, das Internet ist voll von irgendwie, welche Technik vorlieben oder welche Themen vorlieben oder sozialen oder Veranstaltungsvorlieben haben denn diese einzelnen Gruppen. Also die einen gehen eher auf einen Vortragsabend und die anderen eher auf ein künstlerisches Happening und die nächsten eher auf so eine Massenveranstaltung mit so ein bisschen partymäßig oder so, die berühmten Abende mit 15.000 Zuschauern in der Lanxess Arena, so, und die dann so, wo man dann auf den Stühlen steht und angefeuert wird und so, das ist dann eher so das hedonistische Milieu und so, naja, so Geschichten. Und
Laura, wenn ich da mal kurz irgendwie reinspringen darf, da bist du, also du hast völlig recht inhaltlich mit dem, was du sagst, auch im Marketingbereich. Da bist du allerdings tatsächlich schon einen Schritt weiter, weil da bist du an dem Punkt, wo erreiche ich meine Zielgruppe?
Guter Punkt.
Und das ist,
ja, genau.
Das ist in der Marketingstrategie,
ist das,
sind wir ja jetzt gerade noch in der Analysephase.
Yeah, wir sind
und recht. Das wäre eher so Planung.
Mhm. Ja, okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich muss mich halt dann noch bremsen.
Genau.
Ne?
Wir sind ja jetzt gerade noch dabei, unsere Zielgruppe zu definieren.
Genau, also wir gucken erst noch mal ins Milieu und schauen dann, wie sind die drauf und genau. Und im nächsten Schritt gucke ich dann, was mache ich deshalb deswegen. Richtig.
Genau. Völlig richtig.
Okay, also wir haben...
Genau, also wir hatten das Thema geografische Einordnung, wir hatten das Thema demografische Einordnung, dann gibt es noch die thematische Einordnung, also Spezialisierung auf ein bestimmtes Thema.
Also Mütter oder...
Wiedereinstieg nach dem Mutterschutz oder, sagt man noch Mutterschutz? Elternzeit,
ja.
Gehaltsverhandlungen für Frauen oder was auch immer, wobei du da schon wieder die demografischen Sachen drin hast. Da gibt es ja eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten, wie spezialisiert du da irgendwie rangehen möchtest.
Mhm.
Und dann der letzte Punkt ist natürlich irgendwie noch deine Methodik. Also es gibt ja unglaublich viele Coaching-Methoden von den klassischen Sachen, die irgendwie an den Akademien gelehrt werden. Systemisches Coaching, das NLP, wie zum Beispiel geht's hin bis zu sehr spezifischen Methoden. Die Mindfuck-Ausbildung von Petra Bock kommt mir da irgendwie in den Sinn. Oder das lösungsorientierte Kurzcoaching von Sabine Askodom. Mhm. Oder was auch immer. Mhm. Es gibt unglaublich viele Methoden in dem Bereich. Darüber kann man sich natürlich auch abgrenzen, dass man eine spezifische Methode anbietet.
Mhm. Also die Art und Weise, wie ich dann sozusagen Ich als Coach löse ich ja immer Probleme für meine Klienten oder helfe ihnen dabei oder wie auch immer. Und die Art und Weise, wie ich das tue, durch eine bestimmte Technik, so, das ist dann so meine Methode, über die ich mich abgrenzen kann. Ja, okay, das macht Sinn.
Genau, super gutes Mittel ist natürlich auch, also klar, fangen ja alle irgendwann mal an, indem wir irgendeine bestimmte Methode lernen und uns irgendjemand die beibringt, idealerweise. Aber super gutes Mittel ist natürlich auch, deine eigenen Methoden zu erfinden.
Mhm. Na klar.
Insofern. Mhm. Also ich meine, da sind wir beide ja auch irgendwie ständig in unseren lustigen Brainstorming-Abenden irgendwie unterwegs, dass wir so nach dem Motto, alles ist eine Methode, kann man natürlich auch, wenn man die irgendwie geschickt benennt und das irgendwie zu deiner Zielgruppe passt, kannst du auch darüber dich abgrenzen sozusagen.
Ist, glaube ich...
Aber egal, also du hast jetzt diese...
Glaube ich, auch eine coole Möglichkeit, wenn du irgendwie... Wenn du sagst, alles, was ich so anbieten kann oder so wie der Markt strukturiert ist, das gibt's alles schon. Oder das, was ich mir so vorstelle, wenn ich im Laufe meiner Analyse feststelle, was bringe ich mit und dann gucke ich mir an, wie ist der Markt. Ich stelle fest, ach verdammt, alles, was ich mir irgendwie vorgestellt habe, gibt's schon. Kann gerade das, also diese Methode, auch nochmal so diese Möglichkeit, selber was zu entwickeln oder dem Kind aus mehreren Quellen mich inspirieren und dem Kind dann einen eigenen Namen geben, so mir meine Nische auch zu schaffen, die ich sonst so nicht sehen würde, einfach in dem, was es schon gibt.
Ja, genau. Auf jeden Fall super gute Methode. Also wir haben jetzt ja irgendwie 4 Punkte aufgezählt, demografisch, geografisch, thematisch, methodisch. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, dass mindestens eine dieser 4 Einflussgrößen sehr, sehr spezifisch sein sollte. Also die Methodik Coach für alles und jeden und überall ist in der Regel keine Positionierung, die gut funktioniert. Allein schon, weil du suchmaschinenoptimierungsmäßig ist wahnsinnig schwer, also wir haben ja sowieso gesagt, wir reden nochmal über Leo, aber du wirst es wahnsinnig schwer haben, dass du da gefunden wirst oder überhaupt irgendwie nur auf die ersten Seiten der Ergebnisse kommst, wenn das dein Thema ist. Und außerdem würde ich sagen, die Leute suchen da auch gar nicht. Also die Leute geben ja nicht, ich suche einen Coach bei Google ein.
Nee, die googeln ihr Problem.
Die Leute geben mir, genau, also entweder googeln sie ihr Problem oder wenn sie schon so weit sind, dass sie sagen, sie möchten sich coachen lassen, dann suchen sie einen Coach zu ihrem Thema oder sie suchen einen Coach in ihrer Region. Aber sie suchen nicht einfach
Coaching.
Die geben nicht Coach bei Google ein.
Nee.
Und wenn sie das tun, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann den Coach finden, der für alles und jeden und überall irgendwie ist, sehr gering.
Ich habe übrigens mal die Tage, spaßeshalber, wenn du bei Google nur das Wort Coach eingibst, kommst du irgendwie auf so eine Taschenmarke, die heißt Coach.
Ja, die ist richtig geil.
Geil. Ich glaube, jeder Coach auf dieser Welt könnte diese Marke am liebsten erschlagen, weil die nimmt die komplette erste Seite bei Google weg. Und du bist so bei Taschen.
Ja, aber kein vernünftiger Coach auf dieser Welt
nennt sich Coach.
Ist abhängig davon, dass jemand Coach bei Google eingibt. Also dann hat er was falsch gemacht.
Das ist, glaube ich, ein cooles Fazit, was wir an der Stelle mal festhalten können. Ich glaube, ich fasse nochmal zusammen. Also, wenn ich einen Marketingplan mir mache als Coach, habe ich 4 Phasen: Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle. Und innerhalb der Analysephase gibt es einmal die Innensicht und einmal die Außensicht. Bei der Innensicht gucke ich, was bringe ich mit an Erfahrungen, Fähigkeiten, Interessen, Alleinstellungsmerkmalen und bei der und Methodik, Ausbildung und so weiter. Und bei der Außensicht gucke ich, wie grenze ich mich ab geografisch, demografisch, thematisch und methodisch.
Genau, also was ist sozusagen mein Marktumfeld? Und in diesem Marktumfeld, wenn du das abgegrenzt hast nach diesen 4 Kategorien, dann guckst du natürlich, wer bewegt sich in diesem Marktumfeld. Also einmal an Konkurrenz und einmal an potenziellen Zielgruppen. Und wenn da kommt dann wieder diese klassische Positionierungsmatrix, wo du irgendwie externe Faktoren beachtest, da musst du dann natürlich deine Innensicht nochmal gegen diese Außensicht spiegeln und prüfen, ob du da noch irgendwo nachschärfen musst. Aber ich würde sagen, für die Analysephase groben Überblick reicht das jetzt erstmal.
Ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, zum Thema Positionierung prüfen und gegen die Außensicht prüfen und nachschärfen, müssen wir nochmal ein separates Thema machen.
Ja, aber also ich als Coach würde jetzt sagen, okay, ich habe jetzt erstmal genug Hausaufgaben mitgenommen, das muss ich jetzt erstmal abarbeiten. So.
Genau.
Genau. Und bis ich so weit bin, glaube ich, haben wir dann auch die nächste Episode dieser mindestens vierteiligen Serie dann bereits in der Mache.
Online.
Genau.
Genau.
Genau. Cool. Oh, das war spannend.
Alles klar.
Dann.
Ja, ich hoffe, das hat unseren Zuhörern irgendwie ein bisschen geholfen. Und wenn ihr dazu Fragen habt, Wünsche, Anregungen, ihr habt irgendetwas nicht verstanden oder seht irgendwas vielleicht ganz anders, dann schreibt uns doch mal.
Genau, rauchzeichen@jägersammler.net.
Alles klar.
Cool.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge.